Transpondercode 77. Der Podcast rund um Flugunfälle und deren Hintergründe. Mit Ina und Nadja.
So schnell vergehen 14 Tage und wir sind wieder da.
Genau, hallöle.
Ja, wir hoffen, dass die letzte Folge euch gefallen hat. Das war auch schon kein Deutsch. Wir starten schon mit keinem Deutsch.
Ja.
Aber gut, es ist wie es ist. Hoffen wir, dass es gleich in der Folge besser wird. Ich habe heute eine Folge rausgesucht. Ich weiß nicht, vielleicht hast du, ich frage dich danach, ob du davor schon gehört hast. Sonst spoiler ich vielleicht.
Ja.
Das wollen wir ja nicht.
Genau.
Und deswegen würde ich sagen, starten wir einfach mal rein. Es geht heute zurück in die 80er Jahre. Genauer gesagt zum 21.12.88. Und geflogen wird mit einer Boeing 747-121A. Die 747-100er Reihe kann im Durchschnitt 366 Passagiere transportieren. Maximal würden 550 Passagiere in ihr Platz finden. Sie ist 70,6 Meter lang und hat eine Spannweite von 59,6 Metern. Bei voller Betankung kann sie eine Strecke von ungefähr 9.800 Kilometern zurücklegen. Gebaut wurde sie ab 1969 und Pan Am, und Pan Am ist sogar die Airline, um die es heute geht, war eine der ersten Käufer dieses Flugzeugtyps. Pan Am ist die Abkürzung für Pan American World Airways. Sie wurde 1927 gegründet und hat ihren Hauptsitz in New York. Als eine der ersten Airlines bot Pan Am auch Interkontinentalflüge an und war bekannt für das Rufzeichen Clipper, das vor jedem Flugnamen genannt wurde. Die Boeing vom heutigen Tag wurde 1970 gebaut und hat seitdem, also bis zum Dezember 1988, insgesamt 72.464 Stunden in der Luft verbracht. Gesammelt wären 16.497 Flügen. Und um euch mal aufzuzeigen, was die Stunden in der Luft eigentlich für eine riesige Zahl sind, habe ich das für euch mal umgerechnet. Das wären nämlich ungefähr 3020 Tage oder anders etwas über 8 Jahre.
Ja, das ist heftig, aber hatten wir schon mal so eine Vielzahl an von den Stunden hier jetzt in unserem Podcast? Nee.
Ich glaube nicht.
Nee.
Weil ich glaube, das war so eine Riesenzahl, die mich auch erstaunt hat, dass ich, sonst hätte ich es glaube ich nicht umgerechnet, wenn wir schon mal sowas gehabt
hätten. Ja, das stimmt.
Und eins muss ich noch kurz zu der Maschine sagen, bevor wir dann zu der Cockpit Crew kommen. Von der Auslieferung bis 1979 hieß sie Clipper Morning Light und wurde dann 79 aber umbenannt in Clipper Made of the Seas. Kommen wir jetzt aber endlich zum Mittwoch, den 21.12.1988. Der Tag der Wintersonnenwende.
Mhm.
An Bord befinden sich insgesamt 243 Passagiere, 13 Crewmitglieder, 2 Piloten und ein Bordingenieur. Das Kommando hat Kapitän James McQuarrie. Er ist 55 Jahre alt und begann vor über 24 Jahren bei Pan Am zu fliegen. In dieser Zeit sammelte er knapp 11.000 Flugstunden und alleine 4.000 davon im Cockpit der 747. McQuarrie war Kriegsveteran, denn er gehörte der US Navy an und ging danach zur Massachusetts Air National Guard. Sein erster Offizier war nur 3 Jahre jünger, Raymond Walkner. Er begann 2 Jahre, nachdem der Kapitän seine Karriere bei Pan Am begann, nämlich 1966. Somit kommt er auf fast 5.500 Flugstunden in der Boeing 747. Aber das ist nur ein Teil seiner rund 12.000 gesammelten Stunden im Cockpit. Er diente vorher in der New Jersey National Guard. Und jetzt kommen wir zum dritten im Bunde, Bordingenieur Jerry Everett. Er ist 46 Jahre alt und kam 1980 zu Pan Am, nachdem er vorher für die National Airlines gearbeitet hat. So hat auch er schon über 8.000 Flugstunden gesammelt, allerdings erst circa 500 auf der 747.
Naja, erst 500? Ich meine, es sind trotzdem schon eine ganze Menge, oder?
Ja, das stimmt. Also
Stunden.
Jetzt im Vergleich zu den Piloten nicht, aber 500 Stunden an sich sind trotzdem natürlich.
Ja, finde ich auch, finde ich eine Menge.
So, es ist also Dezember. Wir befinden uns auf dem Flughafen London Heathrow. Genau hier macht sich Clipper Mate of the Seas oder auch Pan Am Flug 103 bereit, um sich auf dem Weg zum John F. Kennedy Airport New York zu machen. 18.04 Uhr. Das Gepäck ist verladen, die Passagiere sind auf ihren Plätzen, die Crew bereit. Pushback. Dann um 18.25 Uhr bekommen sie die Startfreigabe vom Tower und dann geht es auch schon los. Die riesige Boeing 747 beschleunigt auf Startbahn 27 rechts und steigt majestätisch in den Himmel über Großbritannien. Alles verläuft ganz normal. Und genauso normal ist es auch, dass sich Kapitän Macquarie um 18.58 Uhr beim Shenwick Oceanic Area Control meldet. Die haben ihren Sitz in Schottland, genauer gesagt in Prestwick. Und sie sind für die Flugsicherung für den Luftraum, der nordöstlich über dem Atlantik liegt, zuständig. Hier meldet sich Clipper 103 mit ihrer Flughöhe von 35.000 Fuß, also so circa 10.600 Metern an. 4 Minuten später, also um 19.02 Uhr, möchte der Lotse Clipper 103 die Freigabe für die Ozeanroute mitteilen. Doch er bekommt keine Antwort. Zeitgleich fallen im schottischen Lockerbie unzählige, in Anführungsstrichen, Dinge vom Himmel, was damit endet, dass etwas Riesiges, Brennendes mitten in der Stadt aufschlägt. Lockerbie ist eine Kleinstadt und sie liegt ca. 120 Kilometer südöstlich von Glasgow und an der Grenze zu England. Stand 2011 hat Lockerbie 4.287 Einwohner. Also schätze ich jetzt mal, dass es in den 80er Jahren noch weniger waren.
Mm.
Zurück in die brennende Stadt. Ein Augenzeuge, der sich sofort auf den Weg machte, berichtete, dass alles in Flammen stand und niemand im ersten Moment wusste, was überhaupt geschehen ist. Und kurz danach sagte er aber, er fand ein Flugticket, völlig unversehrt, das hatte nichts.
Okay.
Und damit stand jetzt fest, Pan Am Flug 103 beziehungsweise Clipper Mate of the Seas ist abgestürzt. Insgesamt sterben alle Menschen an Bord der 747 und 11 Personen am Boden. Doch was ist passiert? Am nächsten Morgen, als endlich die Sonne aufging, zeigt sich das ganze Ausmaß. Die Häuser beziehungsweise das betroffene Haus ist nicht mehr zu erkennen. In einem anderen Teil der Kleinstadt ist ein riesiger Krater.
Das kann man sich kaum vorstellen, oder?
Ich finde das auch total heftig.
Weil sowas hört man ja nicht oft, wenn so Abstürze sind, dass dann irgendwo auf dem Feld oder wie auch immer, aber so stadtmäßig, das ist ja so selten.
Genau, und vor allem überleg dir mal, wir wohnen hier auch in der Einflugschneise.
Ja.
Wie viele Flugzeuge donnern täglich über uns?
Das stimmt, und manche hören sich so bedrohlich nah an, dass man echt denkt so,
Wobei, ich nenne jetzt nicht die Airline, aber es gibt eine Airline, die ist gefühlt immer laut, wenn die hier rüberfliegt. Alle anderen hört man nicht so doll, aber...
Ja, da gebe ich dir recht.
Deswegen, also so ungefährlich leben wir hier anscheinend auch nicht. Nee. Wenn ich sowas dann immer lese, denke ich so...
Ja, aber bis jetzt, ich meine, toi, toi, toi,
ja,
ist dann nicht, noch nichts passiert, ne?
Der Teufel ist ein Eichhörnchen.
Ja, das stimmt.
Ermittler der Air Accident Investigation Branch, kurz AAIB, also der britischen Behörde zur Untersuchung von Flugunfällen, ist relativ schnell vor Ort und versucht direkt Antworten zu finden. Was sie bis jetzt wissen, ist, dass um genau 19.03 und 36 Sekunden die britische Geological Service, die 23 Kilometer entfernt von Lockerbie sitzt, ein seismisches Ereignis, also eine Erschütterung wie zum Beispiel ein Erdbeben, in einer Stärke von 1,6 auf der Richterskala aufgezeichnet hat. Das muss wohl der genaue Aufprallzeitpunkt des Flugzeugs auf dem Boden gewesen sein. Tausende Polizisten und Militärangehörige sind ebenfalls kurze Zeit später in Lockerbie angekommen. Sie sind es, die bewaffnet mit Plastiktüten und Fähnchen jetzt Trümmerteile einsammeln, genauso wie menschliche Überreste. Andere AAIB-Ermittler sichten die Unglücksstelle mit einem Helikopter aus der Luft. Wobei Unglücksstelle in diesem Fall wirklich das falsche Wort ist.
Ja, aber es klingt ja eher so, als wäre das Flugzeug über die ganze Stadt verteilt worden.
Ja, genau so ist das auch.
Okay.
Also es ist halt nicht im Ganzen runter. Das waren, wo ich am Anfang diese Dinge nannte.
Ja, okay.
Es sind in kleinen Teilen runtergefallen.
Ja.
Und das Zentrum des Unglücks lag zwar in Lockerbie, aber von hier aus verteilten sich die Trümmer eben kegelförmig mit einem Radius, der immer größer wurde. Wie so aufgestellte Kegel. Ja. Insgesamt sind die Trümmerteile der Boeing 747 auf einer Fläche von über 2000 Quadratkilometer verstreut. Und hast du eine Idee, wie groß 2000 Quadratkilometer sind?
Quadratkilometer?
Ja.
Nö, nicht wirklich. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass das riesengroß ist.
Genau, also das Land Luxemburg
hat
zum Beispiel 2500 Quadratkilometer Fläche.
Oha.
Ja, also es muss riesig gewesen sein.
Ach, der schwant mir ja schon fürchterlich ist, was da oben passiert sein könnte.
Allerdings können die Beamten eben daran schon erkennen, dass das Flugzeug schon vor dem Aufprall auf dem Boden zerstört gewesen sein muss. Da kommen wir nämlich wieder eben, ob das diese einzelnen Dinge waren, die da vom Himmel gefallen sind. Was also aber total verrückt klingt, denn das gesamte Flugzeug, wie eben schon gesagt, sah komplett geschreddert aus, bis auf das Cockpit. Die Ermittler fanden das ungefähr 4 Kilometer entfernt und es lag so auf der linken Seite. Ich habe Fotos davon gesehen. Die Fenster waren noch intakt. Und angeblich, bewusst angeblich, sollen die Piloten noch angeschnallt in ihren Sitzen gesessen haben.
Aber wie kann es denn sein, dass dem Cockpit kaum etwas passiert ist? Wie geht das?
Da kommen wir nachher noch zu.
Okay.
Aber ich fand das auch total verrückt. Also wenn die eine Hälfte oder
zwei Drittel
sind komplett zerstört und das Cockpit plops, das liegt da so.
Ja.
Die Frage ist halt, war es ein Defekt an einem Teil, dass die Maschine in der Luft auseinanderbrach? Denn was wir ja schon wissen, ich meine, die Maschine hatte schon wirklich viele Stunden auf dem Buckel. Oder war es vielleicht eine Bombe? Um das zu klären, kommt nun eben auch das FBI ins Spiel. Denn die Presse schrieb schon kurz nach dem Unglück von einem Terroranschlag, allerdings ohne jegliche Beweise dafür zu haben. Außer, dass sich jemand zu dem Terroranschlag bekannt hat. Das geschieht nämlich und zwar tatsächlich schon einen Tag nach der Katastrophe.
Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Aber wir wissen auch schon durch andere Folgen, dass man das nicht immer ernst nehmen kann. Also, aber ich habe es mir schon gedacht. Also das kann ja nur eine Explosion gewesen sein. Weil so, die sind ja nicht durch unsichtbar irgendwie durch so ein Schreddergerät geflogen. Weißt du, wie ich meine? Das kann ja nicht hinhauen.
Nee, das sehe ich genauso.
Theoretisch.
Und das, was du eben nämlich angesprochen hattest, war die Folge auf der Bagram Airbase, wo sich doch jemand dazu bekannt hat, zu dem Anschlag, und das aber nachher in ganz
andere Richtung ging. Ja.
Genau. Wenn euch das interessiert und ihr die Folge noch nicht hört, findet ihr bei uns im Podcast. Aber zurück zu denen, die sich bekannt haben. Es war nicht nur einer. Es waren direkt mal 3 unterschiedliche Gruppen, die behauptet haben, sie hätten diesen Anschlag
gemacht. Aber es bietet sich ja an, ne, wenn man sowas hört, dass die natürlich sagen, es geht auf unser Konto. Und dabei stimmt das gar nicht, ne?
Genau. Einmal war es eine Gruppierung mit dem Namen Wächter der Islamischen Revolution. Dann eine Organisation des islamistischen Dschihad. Und als dritter im Bunde soll der Mossad, also der israelische Geheimdienst, dafür verantwortlich gewesen sein. Die Ermittler jedoch haben noch keine Beweise dafür oder dagegen gefunden. Vielleicht war es auch der Iran. Denn Iran Airflug 655 wurde am 3. Juli 1988, also nur 5 Monate vor Lockerbie, von einem amerikanischen Kriegsschiff abgeschossen. Und hierbei kamen alle 290 Menschen an Bord ums Leben.
Ja, aber warum?
Warum sie die abgeschossen haben?
Weil die dann in den Fluggebiet da waren? Oder
nee,
wie heißt
das? Angeblich war das Ganze ein Versehen.
Oh, Ja, ganz, ganz.
Da, also jetzt kurz und knapp gesagt. Genau.
Das ist ja krass.
Angeblich so, upsi.
Ja, genau, sorry.
Wenn euch das interessiert, schreibt uns das gerne, dann können wir den Fall nämlich in eine der nächsten Folgen packen. Jetzt kommen wir erstmal zurück zu Pan Am 103. Denn was ich euch bis jetzt noch nicht erzählt habe, ist, dass es tatsächlich eine Bombendrohung gab. Und zwar 16 Tage vor dem Unglück klingelte das Telefon in der US-Botschaft in Helsinki. Hier behauptete ein Mann angeblich mit arabischem Akzent, dass ein Pan Am-Flug von Frankfurt in die USA von palästinensischen Militanten gesprengt werden soll.
Okay, aber das Flugzeug ist doch in London gestartet.
Stimmt, gut, aufgepasst. Und die 2 Wochen waren ja auch schon rum.
Ja,
also
genau.
Also nur 2 Tage, aber
ja.
Trotzdem reagierte die amerikanische FAA sofort nach dieser Drohung und schickte diese Warnung auch an alle Fluggesellschaften. Dann, am 24. Dezember 88, also Heiligabend und nur 3 Tage nach der ganzen Katastrophe, finden Ermittler tatsächlich Beweise für eine Explosion. Auf einem Teil, das zur Gepäckaufbewahrung verwendet wird, lassen sich nämlich kleine Kratzer finden. Und diese kleinen Kratzer entstehen, wenn heiße Gase während einer Explosion punktuell auf ein Stück Metall treffen. So ein bisschen wie beim Schweißen. Und genau einen weiteren Tag später findet sich das Gegenstück zu diesem Teil der Gepäckaufbewahrung. Und tatsächlich findet ein Labor an diesen Teilen chemikalische Rückstände, die beim Bauen von Bomben verwendet werden. Genau eine Woche nach der Katastrophe steht also fest, es war definitiv ein Terroranschlag. Doch wie kam die Bombe in das Flugzeug? Zu Beginn rückten Passagiere in den Vordergrund. Doch nach dem genauen Durchleuchten konnten hier keine eindeutigen Spuren dafür gefunden werden, dass es eben jemand war, der mit in diesem Flugzeug saß. Es wird Zeit zu versuchen, das Flugzeug wieder zusammenzupuzzeln. Und auch das kennen wir schon aus anderen Episoden. Also wurden alle geborgenen Trümmerteile in einen riesigen Hangar gebracht und die Ermittler versuchten, die Boeing 747 wieder zusammenzusetzen. Genau so schaffen sie es, nach und nach, Stück für Stück, Licht ins Dunkle zu bringen. Denn anscheinend muss die Bombe im vorderen Frachtraum gewesen sein. Das lässt sich anhand der gefundenen Teile eindeutig erkennen. Denn hier, im vorderen linken Teil der Maschine, kurz vor dem Flügel, sind die gefundenen Trümmerteile schwarz, verrußt und das Metall zerklüftet. Hier müssen extreme Kräfte gewirkt haben. Und jetzt wollen die Ermittler herausfinden, in welchem Gepäckstück hat sich die Bombe befunden.
Ja, aber mich würde viel mehr interessieren, wie es jemand überhaupt geschafft hat, sowas mit an Bord zu bringen.
Ja, das wird noch richtig interessant.
Oder war das der
Verlader?
Der Verlader, genau.
Heißt der Verlader? Ich weiß.
Ich weiß das auch nicht, aber.
Ihr wisst, wer gemeint ist.
Ah.
Also wir kommen da noch zu.
Okay.
Versprochen. Und jetzt versuchen sie aber, den Koffer zu finden.
Oha.
Das habe ich mir auch gedacht, weil ich meine, dieses Flugzeug ist geschreddert, da ist halt nichts mehr übrig. Erst puzzeln sie das Flugzeug wieder zusammen und jetzt wollen sie auch noch genau den Koffer ausfindig machen.
Ja, deswegen sage ich ja, was die für Arbeit leisten. Ich finde das Respekt,
ja,
wirklich.
Ja, total irre.
Ja.
Und genau deshalb konzentrieren sich die Beamten jetzt auf die Trümmer eben der Gepäckcontainer, die ihrer Meinung nach zuerst auf dem Boden aufgeschlagen sein müssen. Denn wenn die als erstes gesprengt wurden, müssen sie theoretisch auch als erstes unten angekommen sein. Allerdings klingt das eben alles viel leichter, als es ist. Und trotzdem schaffen sie es am Ende, das Ganze auf 2 Gepäckcontainer einzugrenzen, denn nur diese beiden zeigen Anzeichen einer Explosion. Bei weiteren Ermittlungen zeigt sich dann, die Bombe muss in einem Aluminium-Gepäckcontainer gewesen sein, mit der Kennzeichnung AVE4041P.
Aber wie viele Koffer passen in so einen Container?
Ja, das kann ich dir nicht genau sagen. Und ich dachte auch eigentlich, die werden so...
Ja,
also was passt, Stoff
richtig
rein.
Habe ich auch gedacht.
Anscheinend nicht, weil anhand dieser Frachtpapiere, also die konnten anhand des Containers sehen, dass es etwa mittig halt explodiert sein muss. Und anhand der Frachtpapiere konnten sie tatsächlich herausfinden, um welches Gepäckstück es sich handelt. Das heißt, die müssen tatsächlich sortiert gewesen sein, die Gepäckstücke. Okay. Und nicht, wie ich gesagt hätte, schmeiß einfach rein. Und hier zeigt sich, es scheint, als wurde der Koffer nicht in London aufgegeben, sondern schon in Frankfurt.
Und trotzdem wurden die nicht entdeckt? Also die Bombe jetzt?
Nein. Was die Ermittler sagen können, ist, dass 49 Passagiere in Frankfurt an Bord gegangen sind, beziehungsweise schon von Frankfurt nach London geflogen sind und von dort eben in die 747 umgestiegen sind. Der zuständige Ermittler findet unterdessen ein kleines Metallstück, das aussieht, als würde es von einer Platine stammen. Tatsächlich, denn dieses kleine Teil gehört zu einem Radio. Und nicht nur das, sie können auch noch den genauen Typ bestimmen. Ein Toshiba SL-16. Und das Ganze ähnelt einer Bombe, die gefunden wurde, als 2 Wochen vorher Spezialkräfte eine palästinensische Gruppierung hier in Deutschland in Nordrhein-Westfalen hochnahmen. Das würde ja zu der Bombendrohung von vorher passen.
Mhm.
Doch es handelt sich eben nicht genau um das gleiche Radio. Und ungefähr zeitgleich kann jetzt tatsächlich der Koffer ermittelt werden. Es war nämlich nicht einer, den jeder hatte, denn der Hersteller hatte nur ein paar tausend Stück davon verkauft, und zwar alle im Nahen Osten. Auch Kleidungsstücke können anhand von Explosionen angeblich gefunden werden. Ich sage jetzt mal angeblich, weil ich finde das total verrückt. Wenn das Ding explodiert ist, wie wollen die denn da noch Klamottenreste finden?
Ja, zumal...
Aber das ist meine Meinung.
Sind die doch bestimmt auch angebrannt. Also
ja, das waren allein. Sie auch.
Ja,
deswegen aber ich hätte ich gesagt, sie einfach Puff in Rauch aufgehen.
Ja,
aber
oder so.
Wie genau. Gesagt, das ist meine Meinung, da habe ich keine Ahnung. Das, ja, genau, ich kenne mich damit nicht aus.
Hammer.
Die Kleidung auf jeden Fall wurde auf Malta gekauft. Und jetzt gehen die Ermittlungen auf Malta weiter. Die kleine Insel zwischen Sizilien und der nördlichen Küste Afrikas hat etwas mehr als 500.000 Einwohner und ist bekannt für ihre historischen Städte, Festungen, Tempel und so weiter. Und genau hier finden sie ein Geschäft, das diese Kleidung einem Mann mit angeblich libyschem Akzent verkauft hat, und zwar 2 Wochen vor dem Anschlag. Libyen und die USA hatten zu diesem Zeitpunkt tatsächlich überhaupt kein gutes Verhältnis, wenn das mal nicht sogar noch untertrieben ist. Bei genauerer Durchsicht der Frachtpapiere in Frankfurt lässt sich tatsächlich ein Koffer finden, der nur kurze Zeit vor dem Abflug Richtung London bzw. New York aus Malta eingetroffen war und dann weiter verladen wurde. Und genau dieser Koffer passt zu der Stelle, die über Lockerbie explodiert.
Ja, aber dann wissen sie doch, wer es war, oder?
Ja, ganz so leicht ist es nicht, denn anscheinend ist niemandem aufgefallen, dass der Koffer an Bord war, der dazugehörige Passagier aber nicht.
Hä? Was?
Heute ist es ja so, das wird alles, also du gibst dein Gepäck auf, steigst nicht in den Flieger, dein Gepäck wird ausgeräumt.
Ja, genau.
Damals wohl noch nicht.
Hä? Ich glaub das alles nicht.
Ja.
Hä?
Es ist...
Ja gut, damals war es halt anders, ne?
Ja, genau.
Ja.
Ich sage, es ist wieder verrückt. Es ist genauso verrückt, dass die Ermittler eben noch ein kleines weiteres Stück Platine finden. Der FBI-Ermittler tippt darauf, dass es sich hierbei um ein Stück des Zünders handeln muss. Doch in der FBI-Datenbank ist nichts zu finden. Ganz anders jedoch bei der CIA. Hier zeigt sich, dass dieses winzige Stück zu einem Zünder gehört, der in einer Firma in der Schweiz hergestellt wurde und dann an die libysche Regierung ausgeliefert wurde. Und ich erzähle euch das jetzt so im Zusammenhang, aber das hat Monate gedauert, bis die überhaupt rausgekriegt haben, wo ist das gebaut worden, bis von denen einer gesprochen hat. Also, ne, ich habe das hier zusammengefasst, sonst würden wir hier übermorgen noch sitzen. Und es ist eben nicht irgendein Zünder, denn dieser löst nicht bei Höhe aus, sondern erst nach einer bestimmten programmierten Zeit. Und Es gibt Gerüchte, dass das Flugzeug über dem Atlantik gesprengt werden sollte und sie eine Verspätung hatten und deswegen, weil die Zeit schon programmiert war, es dann eben über Lockerbie explodiert ist. Aber so richtige Beweise haben sie dafür nicht. Aber dadurch, dass das eben auch nach Libyen zurückverfolgt werden kann, können sie jetzt die palästinensischen Gruppierungen eben ausschließen. Und jetzt machen wir einen Zeitsprung, einen großen Zeitsprung. Nämlich 11 Jahre später, 1999, wird der Attentäter, der seit 1991 bekannt ist, endlich ausgeliefert. Also die haben 8 Jahre gekämpft, dass der überhaupt ausgeliefert wird, damit sie irgendwas
mit... Krass, ne?
Ja, das ist total... Und ich lasse den Namen jetzt hier bewusst weg, denn ich möchte so jemandem hier einfach keine Plattform bieten.
Nee, das richtig.
Sehe ich gar nicht ein. Was ich aber auch noch sagen muss, ist, dass sich die Gerichtsverfahren tatsächlich bis heute ziehen. Und deshalb habe ich euch das Ganze jetzt nochmal in der Kurzfassung chronologisch mitgebracht. Nach der Auslieferung 1999 begann der Prozess am 3. Mai 2000. Fast ein ganzes Jahr später, am 31. Januar 2001, wurde eben genau dieser Attentäter des 270-fachen Mordes für schuldig gesprochen. Auch eine Berufung konnte er davor nicht retten. Diese legte er zwar ein, jedoch wurde sie am 14. März 2002 vom High Court abgewiesen. Auch ein weiteres Berufungsverfahren wurde abgelehnt. Am 20. August 2009 wurde der Attentäter aus humanitären Gründen aus dem Gefängnis entlassen und flog mit einem Charterjet zurück nach Libyen. Bei ihm wurde nämlich unheilbarer Prostatakrebs festgestellt, mit einer Lebensprognose von 3 Monaten. Allerdings soll ihm nach seiner Rückkehr nach Libyen eben Medikamente verschrieben worden sein, die die Lebenszeit verlängern würden. Er versuchte weiterhin, seinen Namen immer wieder reinzuwaschen, doch egal, was er tat, es klappte nicht. Weil er hat immer gesagt, er war das nicht. Er hat bis zum Schluss beteuert, dass er das nicht war. Allerdings hat es mit der Verlängerung seines Lebens geklappt, denn aus den 3 Monaten wurden Jahre. Er starb also am 20. Mai 2012 im Alter von 60 Jahren. Und es zieht sich tatsächlich bis heute, weil man munkelt, dass da noch andere drin verwickelt waren. Die haben sie auch gefunden. Und also so ganz sicher ist das alles noch nicht.
Ja, aber da frage ich mich, wenn er eh weiß, dass er sterben wird,
ja,
dann braucht man nicht weiter leugnen. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Und dann davon überzeugt sein, dass er unschuldig, vielleicht war er ja wirklich unschuldig. So, verstehst du?
Ja.
So, das finde ich immer so ein bisschen, wo ich sage, okay, also
ja,
weiß man, das ist wirklich schwierig.
Ja.
Und du hattest mich ja am Anfang gefragt, ob ich davon nie,
ja,
habe ich, also ich weiß das nicht mehr so bewusst, weil da war ich hochschwanger und 5 Tage später
ja,
habe ich meine
dann
Tochter zur Welt gebracht. Also da hatte ich ganz andere,
ja, das stimmt,
Sachen, 88,
ja,
aber
ja, viele,
ja, gehört
bei, hab, bei vielen klingelt es, wenn sie das Lockerbie hören.
Ja,
weil das ich, eben als Lockerbie-Anschlag dann quasi,
ja,
die Geschichte da.
Ach, das war schon so lange her.
Krass, oder?
Ja.
Ja.
Das ist schon echt heftig.
Genau, aber auch eben, dass es noch die Zeit war, wo du es geschafft hast, einen Koffer an Bord zu bringen und der Passagier einfach dazu nicht da war.
Ja, aber da kann man sagen, Gott sei Dank sind die Zeiten heute anders. Dass
definitiv.
Sobald der Passagier nicht an Bord ist, geht auch der Koffer nicht,
ja,
mit. Und die werden ja eh nochmal gescannt,
genau,
und na gut, wenn es im Radio,
ja,
war. Ja, aber es gibt ja auch Bombenspürhunde,
ja,
die,
genau,
nochmal darüber schnüffeln und so.
Aber vielleicht sollte ich mir einfach jedes Mal diese Folge in den Kopf rufen, wenn ich wieder im Flugzeug sitze und es wieder länger dauert, weil wieder nach einem Gepäckstück gesucht werden muss, weil irgendein Passagier zu lange Kaffee trinkt oder es nicht mitbekommen hat, dass,
ja,
sein Flug geht. Dann vielleicht mal nicht direkt meckern, sondern
richtig,
sich einfach mal überlegen, was es bedeuten kann,
ja,
wenn jemand dann, also wenn dein Koffer,
ja,
alleine fliegt.
Richtig. Aber es ist halt schon alles unvorstellbar, ne?
Ja.
So auf eine Kleinstadt und,
ja,
mal eben ausgelöscht.
Ja,
vor allem, ne,
du sitzt zu Hause beim Abendessen.
Ja, und dann knallt er auf einmal.
Ja. Du wirst vom Flugzeug erschlagen.
Du wirst vom Flugzeug erschlagen.
Das ist,
ja.
Ja, es ist total verrückt. Aber damit sind wir auch schon wieder am Ende. Ich kann sagen, ich habe die neue Folge schon in der Recherche. Oh, die wird auch. Puh.
Oh, okay.
Puh, sage ich euch. Alter!
Das kann man eigentlich alles gar nicht glauben, ne? So, was ja, man da für Fälle liest oder,
ist tatsächlich oder verrückt. Hört,
das ist wirklich verrückt.
Ich hatte auch Angst, dass dieser Podcast irgendwann endet, weil man nichts mehr findet, aber
nee, das,
wenn man sucht, und das sind ja auch alles so verrückte, irrsinnige teilweise Sachen, wo du denkst, das kann nicht sein.
Ja.
Und nächste Woche ist, also in 14 Tagen, der nächste Fall, das ist auch so eine Geschichte, wo man sagen kann, das kann nicht sein.
Ja.
Das war ein Film.
Ich bin gespannt. Aber es ist trotzdem, das ist ja das sicherste, ne?
Ja.
Verkehrs,
so wie ist sagt es. Man? Das sicherste Verkehrsmittel.
Oder das sicherste Verkehrsmittel. Und, aber trotzdem sind so echt ganz, ganz viele Fälle, ne?
Ja.
Die es über die Jahre ja. über, gegeben hat, ne?
Ja.
Ja. Verrückt.
Und damit verabschieden wir uns dann.
Genau.
Und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder.
Alles klar. Wir hören uns.
Bis dann.
Tschüss. Bis dann. Tschüssi.
Die Auslieferung.
Hä? Was?
Ja, weiß ich auch nicht. Sein erster Offizier war nur 3 Jahre jünger. Raymond Walkner. Er begann 2 Jahre nachdem Sein erster Offizier war nur 3 Jahre jünger. Raymond Walkner.
Walkner.
Er diente vorher in der Nähe... Alter.
Ach so.
Da sind sie wieder, die Heuballen.
Nee, ich hab darauf gehört.
Die Frage ist halt, was ein Defekt an einem Teil, das die Maschine in der Luft auseinanderbrach, war es nicht was?
Gefahren, also...
Ja, genau. Also, wir hatten...
Gefahren, geflogen.
Ja. Und die...